Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Das ist ein Timing. Die Fußballstadien sind leer, es gibt nur noch Geisterspiele. Und in diese Leere hinein veröffentlicht Hans-Ulrich Gumbrecht ein Buch über die Massen im Stadion und über das Stadion als Ritual von Intensität. So heißt das Buch im Untertitel. Hans-Ulrich Gumbrecht, das ist einer der prägenden Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker der letzten Jahrzehnte. Er schreibt auch immer wieder über Sport. Lob des Sports heißt eins seiner Bücher. Er lebt in Kalifornien, in Stanford. Und dort haben wir ihn gestern angerufen. Ich habe ihn zuerst gefragt, Ihr Buch, das geht aus von einer Erfahrung, die Sie als Borussia Dortmund-Fan zum Beispiel immer wieder machen. Wenn Sie da in der Süd stehen, in der gelben Wand unter 20.000 eingeschworenen Fans im Stadion von Borussia Dortmund, was erfahren Sie denn da? Was erleben Sie da?
Ja, zunächst bin ich selbst eingeschworener Fan und zweitens, weil Sie mich so freundlich als Literaturwissenschaftler angekündigt haben oder auch unfreundlich. Also diese Eigenschaften oder auch dieses Reflektieren und diesen Status, den lasse ich eigentlich zu Hause, wenn ich ins Stadion gehe. Also wenn ich sowieso in Dortmund in der gelben Wand stehe, wo ich dann oft gewarnt werde, dass ich mit 72 Jahren dafür viel zu alt bin. Es ist letztlich für mich eine besondere Art von Euphorie, die man da erleben kann. Und zwar nicht nur eine Euphorie, die davon abhängig ist, ob die Mannschaft, an der man hängt, also in diesem Fall Borussia Dortmund oder wenn ich in den USA im Stadion bin, die Stanford American Football Mannschaft gewinnt. Sicher, da freut man sich mehr, aber es ist eigentlich ein Gefühl von Erhobensein, von Euphorie, das von dem Ergebnis letztlich unabhängig ist, das sich schon einstellt eigentlich, bevor der erste Ball rollt.
Sie sagen auch in dem Buch, dass Sie einige der besten Momente, die das Leben Ihnen geschenkt hat, in solchen Momenten, unter solchen Massen, bei solchen Sportereignissen erlebt haben.
Ja, also ich meine, das hängt natürlich immer von der Definition ab, was die besten Momente sind. Und einige Leute werden überrascht. Aber wenn man sozusagen die magische Fähigkeit hätte, nochmal Momente heraufzubeschwören, ja, die so schön waren, dann würde ich mir einige Momente im Stadion ganz sicher wünschen.
Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben über Crowds, über Massen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, in einer Zeit, in der die Stadien leer sind, in der gar nicht gespielt wurde erst. Dann gibt es die Geisterspiele hier bei uns. Hatte das was Absurdes für Sie, jetzt in einer solchen Situation über dieses Thema zu schreiben?
Na, es war eigentlich interessant. Also wie Sie unterstellen, so war es auch, hatte ich ohnehin also in meiner Arbeitsplanung Jahr vorher geplant, also dieses Buch über Crowds im April, Mai 2020 zu schreiben. Und als ich also die Feder in die Hand genommen habe, natürlich nehme ich nicht immer die Feder in die Hand, sondern als ich vor meinem Laptop am ersten Morgen saß mit dem Schreiben, war mir klar, dass aus reinem Zufall plötzlich das Thema einen anderen Stellenwert hatte und auch die Intensität, mit der ich über das Thema schreiben konnte, eine andere war, als es ein Jahr vorher gewesen wäre. Aber das Buch ist de facto keine Reaktion auf diese Situation. Ich kann allerdings sagen, dass mir angesichts dieser Covid-19 oder Corona-Situation schneller und vielleicht in einer anderen Komplexität aufgegangen ist, dass diese Stadionbesuche, Stadion heute, das werden ja auch Kirchentage im Stadion zu Ende geführt, da finden Rockkonzerte in Wembley beständig statt, dass das eigentlich Rituale von Präsenz in einer sozialen Situation sind, wo die Präsenz großer Gruppen ausgedünnt ist. Das ist nicht mehr die Art und Weise, wie Menschen heute zusammen sind, weniger als in historischen, weniger als in Gesellschaften vor ja 50 Jahren. Ich meine, nicht nur in Nazi-Deutschland, sondern auch in allen Ländern der Welt waren in den 30er Jahren zum Beispiel ganz große Reden vor 10, 20, 30.000 Zuschauern von Politikern. Das war üblich, das gibt es heute sehr selten. Und deswegen sage ich, das findet sozusagen nur noch im Stadion statt.
Interessanterweise fangen Sie Ihr Buch an mit leeren Stadien, von denen Sie erzählen. Und Sie erzählen, das hat mir besonders gefallen, mit schöner Selbstironie, dass Ihre Familie immer großen Aufwand getrieben hat, um bei Urlaubsreisen bloß nicht an Fußballstadien vorbeizukommen, weil Ihre Leute schon wussten, dass Sie dann nicht zu halten sind und unbedingt das Stadion besichtigen wollen. Sie erzählen aber auch, fand ich auch sehr interessant, dass Sie bei einer Stadionbesichtigung mal aus Versehen eingeschlossen wurden in einem großen Stadion. Buenos Aires im berühmten La Bombonera Stadion. Wie war das denn? Eine Nacht in einem leeren großen Fußballstadion, Sie allein.
Ja, das ist so die, also, da das kleine Ereignis, was einem zustößt, weil man es ja vielleicht gebollt hat, ohne das zu wissen. Ja. Also ich war ganz bewusst, da gibt es Stadion, das ist ein berühmtes Stadion auch in Buenos Aires. Viele Touristen wollen das sehen, da gibt es Stadionführungen. Und ich war da in der Bombonera im Souvenirshop und habe eigentlich bewusst gewartet, bis die letzte Stadionführung beendet war. Und dann bin ich also scheinheiligerweise zu einem der Angestellten hingegangen und habe gesagt, ob es noch eine Stadionführung gibt. Und er sagt, nein, ist zu spät. Und dann weiß ich, wenn man dem in Buenos Aires irgendein Trink- oder Schmiergeld gibt, dann wird man doch mal ins Stadion reingelassen. Und das war der Fall. Ich wollte aber wieder rausgehen in der Nacht. Und plötzlich merke ich, die hatten das zugemacht, das große Gittertor. Und dann habe ich zunächst einen Schreck bekommen. Aber dann sage ich, das war im Anfang Dezember in Buenos Aires, also in der heißesten, wärmsten Zeit. Das wird nicht kalt über Nacht. Mhm. Und du bleibst halt jetzt in einem Stadion. Im schlimmsten Fall weckt dich einer in der Nacht auf. Aber ja, und dann war ich da. Und das war eine schöne Nacht. Also vielleicht versteht man da einer schönen Nacht was anderes. Ich habe dann unter so einer Bank geschlafen, auf den sehr steilen Tribünen hinter den Toren und bin tatsächlich in den Schlaf gekommen, indem ich mir den jungen Maradona vorgestellt habe, der da gespielt hat, oder andere Spieler aus der Geschichte von Boca Juniors, das ist die Mannschaft, die das spielt, oder auch der argentinischen Nationalmannschaft, ja. So war's.
Und die Nacht im leeren Stadion genossen. Deutschland von Kultur, ich spreche mit dem Literaturwissenschaftler und Sportbegeisterten Hans-Ulrich Gumbrecht über sein Buch Crowds, das Stadion als Ritual von Intensität. Um mal den Gedankengang des Buches zu skizzieren oder die Problemlage. Sie erzählen davon, dass Sie einige der besten Momente Ihres Lebens im Stadion erlebt haben, erzählen von Ihrer Begeisterung für Fußball, für American Football, andere Sportarten. Jetzt haben Sie aber als Geisteswissenschaftler das Problem, dass es in der Geistesgeschichte kaum einen positiven Begriff von der Masse gibt. Und stattdessen gibt es eine ganz starke Tradition der Verachtung der Massen. Das vollziehen Sie auch nach in Ihrem Buch. Was sind denn da die wiederkehrenden Argumente für diese Verachtung der Massen in der Geschichte?
Ja, es ist also, ich meine, interessanterweise gab es die in der klassischen Antike nicht. Das größte Stadion, was die Menschheit je gebaut hat, man weiß nicht ganz genau, wie groß die Kapazität war, war fast mit Gewissheit der Circus Maximus im alten Rom, im antiken Rom, in dem mehr als 250.000 Zuschauer wahrscheinlich gepasst haben. Aber da gibt es eigentlich keine Tradition der Verachtung der Masse. Diese Tradition der Verachtung der Masse und der Begriff als kritischer Begriff, also selbstkritischer Begriff, stammt von Peter Sloterdijk, von meinem Kollegen und Freund Peter Sloterdijk, dem Philosophen. Der setzt ein im späten 19. Jahrhundert von einem sehr intelligenten französischen Autor, der Le Bon heißt, der offenbar als politisch Rechter, also nicht als Faschist oder sowas, aber als politisch Rechter Angst hatte vor dieser demokratischen Legitimität der Massen. Ja, dass also jetzt die Masse plötzlich, also die Mehrheit der Leute sind die, die entscheiden darüber, wer in Frankreich Präsident sein wird und so weiter und so weiter. Und dann schreibt Le Bon dieses erste große Buch über die Massen, dessen zentrale These bedeutet, wenn man als Individuum in einer Masse steht, und hat sich fortgesetzt, dieses Urteil, dann setzt die Intelligenz aus und man wird gefährlich. Und das nimmt dann also Sigmund Freud in einem Buch auf, wo er ein ganzes Kapitel lang Le Bon referiert. Das führt zu einem sehr berühmten Buch von Ortega y Gasset, La Rebellion de las Masses, ich glaube auf Deutsch die Rebellion oder Revolution der Massen. Und er hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt, dass man immer sagt, vor allem in Deutschland mit der Erfahrung der Nazizeit, also Massen sind leicht manipulierbar, da setzt die Intelligenz aus, sind also gefährlich. Und ich versuche nicht zu behaupten, dass Massen nicht zur Gewalt neigen und nicht gefährlich sind. Ich sage nur, in einer Masse zu stehen, impliziert auch und nicht allein für mich eine positive Erfahrung, von der noch niemand geredet hat.
Ja, jetzt sagen Sie gerade, davon hat noch niemand geredet. Also Sie haben sozusagen keine Denktradition gefunden, auf die man sich positiv beziehen möchte, ja, wenn man dieses euphorisch Sein in der Masse erfassen, ja, und durchdringen möchte?
Ja, das ist der Grund des Buchs eigentlich gewesen. Also um das sehr wissenschaftlich zu sagen, es gibt nach meiner Meinung kein interessantes, kein auch begrifflich ausgearbeitetes Buch über jene Form der Soziabilität des Zusammenseins, in der der Körper eine Rolle spielt. Ja, wenn wir von Gruppen reden, also etwa Karl Marx, dann reden wir von Klassen. Und das ist die Konvergenz der Interessen. Oder wir sagen, es gibt Gruppen, die solidarisch sind. Das ist auch alles gut. Aber das erfasst nicht das Gefühl eines Stadions. Denn wenn ich in der Süd bin, muss ich mal mit meinem Körper in der Süd sein. Es reicht nicht zu sagen, oh, wir versammeln jetzt alle Anhänger von Borussia Dortmund per Zoom oder per Skype. Ja, man muss wirklich mit seinem Körper da sein. Und das war der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Also ein Begriff von Soziabilität zu entwickeln, Unterscheidungen einzuführen, die sich auf dieses Erlebnis in der Masse beziehen. Und ich, wenn das Buch gelesen haben, wissen Sie das, ich versuche nicht die Manipulierbarkeit der Masse, die Gewalttendenzen der Masse auszustalten. Ich versuche nur das, was niemand als Intellektueller bisher erwähnen konnte und erwähnen durfte, nämlich diese positive Euphorie-Erfahrung zu beschreiben.
Mir kam jetzt beim Lesen Ihres Buches auch immer andere Massen in den Sinn. Auch jetzt, wenn ich daran denke, dass in den USA, wo Sie leben, es ja in den letzten Wochen Massenproteste gab gegen Rassismus, Demonstrationen wie schon lange nicht mehr. Was Sie über Massen im Stadion treiben, ist das auch auf Demonstrationen übertragbar?
Ja, im Prinzip klar. Darum ging es mir. Also als ich sozusagen das Projekt im Auge hatte, aber noch nicht mit dem Schreiben angefangen hatte, dachte ich ja, ich möchte eigentlich auch gerne über Stadien schreiben, weil das volle Stadion, weil das die Form von Masse ist, die mir am vertrautesten ist. Insofern sind auch diese Versammlungen hier, also Assemblies, Rallies, wie man sagt, ja, das sind natürlich auch Massenveranstaltungen. Man sieht ja auch, die haben eine Tendenz zur Gewaltsamkeit. Das wäre nochmal ein ganz anderes Kapitel. Allerdings ist das Stadion schon eine besondere Bedingung oder jeder Raum, der sozusagen architektonisch umgeben ist. Denn dadurch, dass dieser Raum architektonisch umgeben ist, also wenn da 25.000 Leute auf der Süd in Dortmund stehen, dann haben die nur sehr wenig Platz. Ja, also da kann man nicht 2 Meter nach links oder 2 Meter nach rechts gehen. Oder sag mal, wenn die alle, was in Rio passiert ist, im Maracanã-Stadion, wenn die plötzlich alle zu hüpfen anfangen, dann muss man mithüpfen, weil wenn man nicht mithüpft, kann man nichts sehen. Und das wäre bei einer Massenveranstaltung, die sozusagen in Anführungszeichen im Freien stattfindet, anders.
Ich würde Sie gerne auch noch was anderes fragen. Sie haben vor dem Hintergrund der Proteste in den USA Anfang Juni einen Artikel für die Neue Zürcher Zeitung geschrieben. Ja. Der stand da unter der Überschrift "Der wirkliche Rassismus, der amerikanische Staat und die Ermordung George Floyds. Wir könnten vor einer Zäsur stehen." Ja. Sie leben jetzt schon sehr, sehr lange in den USA. 30 Jahre.
Und viele Amerikaner.
Haben Sie auch jetzt, 2 Wochen später, den Eindruck, dass die USA vor einer Zäsur stehen in Sachen Rassismus?
Ja, ich meine, ich habe die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und das ist nun, was die Versammlungen angeht, mit einer ganz eigenartigen Komponente verbunden. Also die zu artikulieren skandalös ist, aber trotzdem möchte ich sagen, ich glaube, in dem Moment, wo aus diesen Protesten Proteste werden, die nur noch die Solidarität mit unseren afroamerikanischen Mitbürgern zeigt, in dem Moment habe ich diese Hoffnung nicht mehr. Ich glaube, diese Proteste brauchen zumindest ein Potenzial von Gewalt, eine Bedrohung von Gewalt, die zum einen diesen unmittelbaren Bedarf artikuliert. Es geht hier um etwas, was wichtig ist, und das muss das eine Mal sein, wo nichts aufgeschoben wird. Auch die Bedrohung, ja. Also wenn ihr jetzt nicht was macht, dann wird das langfristig gesehen ja vielleicht nicht zu einer bürgerkriegsartigen Situation führen, aber zu einer Situation führen, wo sich die wirtschaftlich Privilegierten sozusagen schützen müssen oder in einer gewissen Angst leben. Also dass die weiterhin, also jetzt in der letzten Woche etwa bei dem Gedenktag für die Befreiung der amerikanischen Sklaven im amerikanischen Bürgerkrieg, dass diese Veranstaltungen weiterhin ein Potenzial von Intensität, positiver Intensität, aber auch Gewalt haben, das wäre ja sozusagen die Ambivalenz der Masse, scheint mir wichtig zu sein. Also noch einmal, in dem Moment, wo nur noch berichtet wird, dass sich da viele Leute in Solidarität treffen und sagen, es soll doch den schwarzen Mitbürgern bald besser gehen, dass es vielleicht, dann hat das auch wieder aufgehört, dann habe ich meine Hoffnung aufgegeben.
Das sagt Hans-Ulrich Gumbrecht. Wir sind ausgegangen von seinem Buch Crowds, das Stadion als Ritual von Intensität. Das Buch ist im Klostermann Verlag erschienen mit 150 Seiten, 15 Euro ist der Preis. Herr Gumbrecht, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für die schönen Fragen. Vielen, vielen Dank.